Liebe Gemeinde, der Text, den wir gerade gehört haben, der lädt uns natürlich dazu ein, auch den Zusammenhang mitzuhören oder mitzuverstehen, um ihn einordnen zu können. Der Text führt uns in das Jahr Ende 49, Anfang 50 nach Christus, also ungefähr 19 oder 20 Jahre nach Ostern. Paulus ist mit Silas zusammen auf der zweiten Missionsreise unterwegs. Sie sind in Kleinasien, da wo heute ungefähr die Türkei ist. Sie sind am Überlegen, wie es weitergehen soll. Und das Kapitel fängt so an, dass Paulus einerseits gerne nach Asien sich wenden möchte. Und dort steht ganz einfach, schlicht und einfach, der Geist Gottes verwehrte ihn, nach Asien zu gehen. Dann versucht er, nach Bithynien zu gehen, nach einer anderen Gegend. Und auch dort steht dieser Satz, der Geist Gottes hat es ihnen wieder nicht zugelassen. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, dann hat man vielleicht seine eigenen Pläne, man hat seine eigenen Vorstellungen, wie es weitergehen kann und wie, wohin oder wie einen der Weg wohl führen könnte. Aber Gott selber bestimmt, und wichtig ist, das sage ich auch öfter jungen Leuten, mit denen ich im Gespräch bin, wie soll es im Leben weitergehen? Eine geschlossene Tür ist auch eine Führung Gottes. Auch da, wo Gott eine Tür schließt, gibt er uns Gewissheit dorthin nicht. Ich habe das selber erfahren, als junger Mann auf der Bibelschule dachte ich ein Jahr lang, ich würde nach Afrika gehen. Alle Weichen waren gestellt. Ich hatte mich schon sehr gefreut, in den Kongo sollte es gehen, als Bibelschullehrer. Und dann kam zu meiner großen Erschütterung, kurz bevor es losgehen sollte, also nicht, das war noch nicht Afrika, ich sollte erst ein Jahr in Haiger machen, in einer Baptistengemeinde als Hilfspastor arbeiten und gleichzeitig das Büro vom Kongo-Team in Haiger dann als Kaufmann, ich war ja gelernter Kaufmann, sollte ich das Büro erstmal leiten für ein Jahr und dann aber ab in den Dienst im Kongo, und ich hatte mich sehr darauf gefreut. Und dann kam plötzlich ein Monat, bevor das losgehen sollte, das Nein. Alle Türen waren geschlossen und das war für mich erstmal ein ziemlicher Schock. Parallel hatte ich mich schon, bevor ich mich beim Kongo-Team beworben hatte, in der Landeskirche beworben. Und in der Bibelschule hieß es immer, wer zu Hause bleibt, sich redlich ernährt und in der Kirche arbeitet, Geld, richtig Geld verdient und nicht von Spenden lebt, der ist eigentlich faul und drückt sich vor der Mission. Das war so die Mentalität, die dort üblich war. Und dann, ich hatte 9 Monate davor eine Bewerbung in die Landeskirche geschickt, hatte die schon ganz vergessen, weil keine Antwort gekommen war. Und dann, als diese Tür zum Kongo zuging, habe ich plötzlich eine Nachricht bekommen, dass man mich in der Landeskirche sehr gerne nehmen würde. Und der Pastor, dem ging es so wie mir heute, hatte nur 9 Monate keine Zeit, die Antwort zu schreiben. Hätte er mir früher geschrieben, hätte ich ihm eine Absage erteilt. Aber so wusste ich dann auch, mein Weg geht nicht nach Afrika, mein Weg geht nach Schleswig-Holstein zurück. Es war mir nicht so unbedingt angenehm, also ich hätte lieber die große, weite Welt so ein bisschen mehr gesehen. Aber trotzdem wusste ich ganz genau, und ich habe für mich selber auch gewusst, ich bin auch bereit, woanders hinzugehen, aber es war halt nicht der Wille Gottes. Und so hat Paulus auch an dieser Stelle gestanden, wollte gerne nach Asien gehen, hat seine Visionen dafür gehabt und Gott hat ihm gesagt, das ist nicht der Weg. Bithynien war auch nicht der Weg und dann war Paulus erstmal in Ungewissheit, wo soll ich denn jetzt hingehen? Und sicher ist, Gott hat einen Weg. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, hat er einen Weg und eine Zukunft für uns. Und so hat Paulus dann in einer Nacht eine Vision gehabt. Da erschien ein Mann ihm im Traum aus Mazedonien und sagte, komm herüber und hilf uns. Eine ganz schlichte Vision, nach Europa zu kommen. Paulus hat sich dann auch unverzüglich mit Silas und Timotheus, der sich ihnen angeschlossen hatte, auf den Weg gemacht. Und so sind sie dann auch nach Europa gekommen Und die erste Stadt, die sie erreicht haben, war Philippi. Philippi war eine römische Kolonie und dort gab es keine Synagoge, als sie dort angekommen sind. Paulus hat ja die Strategie verfolgt, erstmal Leute zu finden, die schon vom jüdischen Glauben angesprochen waren, entweder Juden oder Leute, die Gottesfürchtige waren, also sich zum jüdischen Glauben hielten, ohne selber schon Juden zu sein. Und so ist Paulus dann, so lesen wir dann in der Apostelgeschichte 16, erstmal an eine Stelle gegangen, wo er vermutet hat, dass am Schabbat einige Leute zusammenkommen können, um miteinander zu beten. Und tatsächlich an diesem Fluss kamen Frauen. Das ist ja auch etwas Bezeichnendes für die Kirche, dass die Frauen meistens in der Mehrzahl sind. Jedenfalls trafen sich dort, wie es geschrieben steht, Frauen, die regelmäßig gebetet haben. Und Paulus hat sich zu ihnen gesellt, mit Silas zusammen. Sie haben dann etwas von Jesus ihnen weitergesagt. Und diese Frauen haben das Wort Gottes angenommen. Eine Frau war dabei, die kennen wir alle, also eine, die so heißt, haben wir auch unter uns, Lydia. Ne, Lydia? Kennst die Geschichte? Sie kennt auch. Eine Frau hat dann in besonderer Weise darauf reagiert und ist gläubig geworden, hat sich mit den ihren taufen lassen und hat dann den Aposteln gesagt, wenn ihr glaubt, dass ich wirklich gläubig bin, dann seid meine Gäste. Und so hatte Paulus, Silas und Timotheus hatten dann eine Unterkunft. Es lief eigentlich alles ganz gut und beschaulich. Eigentlich hätte man sagen können, so kann doch eine schöne Missionsarbeit beginnen. Man hat eine Bleibe, von der aus man handeln kann. Lydia war eine reiche Frau, die hatte ein großes Haus. Wir sehen da, es gab damals auch selbstständige Frauen, die Chef im eigenen Haus und in einer Firma waren. Sie hatte so einen Purpurhandel. Und da hätte man doch jetzt sagen können, wir machen einen Hauskreis. Wenn das gewachsen ist, dann machen wir eine Gemeinde auf. Also alles lief eigentlich ganz schön und beschaulich, wie man sich das vorstellt und wie man sich es vielleicht auch als Missionar wünschen würde. Dann gab es nur einen kleinen Begleitumstand. Jedes Mal, wenn Paulus und Silas in der Stadt unterwegs waren, sie fühlten sich ja berufen, wie wir gehört haben, nicht für eine Gemeinde, sondern für den Ort, so wie in der methodistischen Kirche heute auch. Jedes Mal, wenn sie unterwegs war, folgte ihnen eine Frau, von der es heißt, sie hatte einen Wahrsagegeist. Das heißt, eine Frau, die ihnen immer nachgerufen hat, das sind Diener des höchsten Gottes. Da gibt es ja eigentlich gar nicht viel einzuwenden, ne? Wenn die hat ja eigentlich das gesagt, was wirklich so stimmt, hätten sie ja sagen können, das ist eine gute Werbekampagne, wenn hinter ihnen jemand herkommt, die bekannt dafür war, dass, zu der viele gegangen sind, um sich handlesen zu lassen oder die irgendwelche Vorhersagen machen zu lassen. Und die hat jetzt immer wieder darauf hingewiesen, das sind Diener des höchsten Gottes. So ging das, wie das die Apostelgeschichte schreibt, viele Tage lang und Paulus ging das allmählich auf die Nerven. Man kann ja sagen, erstmal findet man sowas vielleicht ganz, ja, ist ganz nett, so eine kleine Werbeeinlage, aber mit der Zeit, und Paulus hat auch erkannt, diese Frau ist eine Gebundene. Die ist gebunden an Mächte, aber auch an Menschen. Denn, und das erfahren wir dann, die Begleitumstände waren, dass es einige Leute gab, die daran mit dieser Wahrsagerei ziemlich viel Geld verdient haben. Paulus jedenfalls war eines Tages so genervt von dieser Frau, dass er sich umdrehte und sagte, dass der Geist, der sie besessen hat, von ihr ausfahren soll. Und das Wunder geschah, nicht zur Freude derer, für die diese Frau tätig war. Diese Frau war nicht mehr in der Lage, weiß zu sagen, der Geist war weg, raus. Und da begann eine Zeit, in der Paulus und Silas Druck bekamen. Und das können wir, da können wir uns eine Aussage vor Augen halten, das Evangelium wird zum Ärgernis, wenn es verändert und befreit. Solange das Evangelium nicht viel bewirkt, solange wird es auch geduldet unter unseren Mitmenschen. Solange wir so eine seichte Botschaft verbreiten, eine Botschaft, die ja einfach so auf schönen Postkarten oder mit schönen Weihnachtsliedern oder so einhergeht. Weihnachtslieder sind ja auch nicht mehr ganz unproblematisch, aber jedenfalls so eine Botschaft verbreiten, dann geht es. Aber wenn es darum geht, dass das Evangelium tatsächlich in das Leben von Menschen eingreift, dass es Menschen frei macht, dann gibt es Ärger. Besonders dann auch, wenn es verhindert, dass andere Menschen ausgebeutet, ausgenutzt werden. Wie diese Frau. Diese Frau steht ja dann auch ein Stück weit exemplarisch dafür, wie Menschen einander missbrauchen und ausbeuten. Und dagegen richtet sich das Evangelium. Dass Menschen missbraucht werden, dass sie unter der Macht von Mächten sind, die sie zerstören. Es wird über die Methodisten gesagt, als sie in London Fortschritte gemacht haben und viele sich zu der methodistischen Bewegung bekehrt haben, dass viele Kneipen schließen mussten, dass die Leute sich nicht mehr betrunken hatten. Und das hat natürlich all denen, die jetzt an Alkohol verdienten, das hat denen auch ziemlich zu schaffen gemacht. Und John Wesley schreibt in seinen Tagebüchern, dass öfter mal geplant worden ist, ihn zusammenzuschlagen, weil das nicht allen gefallen hat, dass Menschen frei geworden sind von Bindungen, dass Menschen nicht mehr einfach instrumentalisiert werden konnten. Und wir können das durch die ganze Kirchengeschichte verfolgen. Da, wo das Evangelium die Stimme für Schwache ergreift, da, wo Umstände und das Leben von Menschen sich verändern, verändern dahin, dass sie frei werden, da ist das Evangelium zum Ärgernis geworden. Und letztlich können wir sagen, deswegen werden auch Christen in aller Welt verfolgt. Gerade von Herrschern, die Angst haben, dass sie nicht mehr die angebeteten Götter sind, sondern dass der wahre Gott angebetet wird und dass die Menschen nicht mehr alles mit sich machen lassen und nicht mehr mitmachen. Und so haben Paulus und Silas erfahren müssen, dass das Wort Gottes, die hilfreiche Tat einem Menschen gegenüber, die diesen Menschen frei gemacht hat, dass das zum Ärgernis geworden ist. Diejenigen, die von dieser Wahrsagefrau da profitiert hatten, diejenigen haben dann beim Magistrat der Stadt Anzeige erstattet und sagten, die lehren die Leute nach einem jüdischen Recht, das wir nicht kennen und das auch nicht hier bei uns üblich ist. Die bringen einen großen Tumult und ein Durcheinander in die Stadt. Es war natürlich überhaupt gar nicht berechtigt, diese Anklage. Aber letztlich, der Magistrat hat nicht lange überlegt, hat Paulus und Silas ergriffen und dann wurden sie erstmal ausgepeitscht. Und das war damals nicht irgendwie mal ein kleiner Klaps, sondern das war wirklich eine furchtbare Strafe. Wir lesen ja am Ende des Textes, den wir gehört haben, davon, dass der Kerkermeister sich dann darum bemüht, die Wunden zu verbinden und wieder mit Öl und allem zu behandeln. Also es war etwa eine schlimme Sache, ausgepeitscht zu werden und dann ins Gefängnis zu kommen. Und da, denke ich, können wir uns vor Augen halten, jetzt könnten Paulus und Silas ja auch zu der Ansicht kommen, das war höchstwahrscheinlich verkehrt, was wir gemacht haben. Denn wenn wir das getan hätten, was Gott tut, muss es uns dann nicht gut gehen? Hat Gott nicht einen guten Weg für uns? Kann sein Weg auch ins Gefängnis führen, ins Leid? Wir können da vielleicht für uns merken, Probleme und Schwierigkeiten sind kein Indiz dafür, dass wir nicht auf dem rechten Weg sind. Sie sind kein Indiz dafür, dass wir den Weg Gottes verlassen haben oder dass Gott uns verlassen hat, sondern sie sind können eine Folge dessen sein, dass wir ihm nachfolgen und dass wir uns zu ihm halten, dass wir sein Wort verkündigen. Das sehen wir ja an dieser Stelle deutlich. Und wir haben vorhin, als wir oben beteten, auch für die verfolgten Christen in unserer Welt gebetet. Auch sie sind Geschwister, die einfach im Gefängnis sitzen und oft gequält und gefoltert werden, weil sie nichts weiter gemacht haben, als das Wort Gottes zu verkündigen, als das Evangelium zu verkündigen, als Menschen mit der befreienden Botschaft vertraut zu machen oder vielleicht auch nur anderen Menschen zu helfen. Und trotzdem müssen sie deswegen leiden, trotzdem sind sie in Gefängnissen und viele von ihnen müssen auch sterben. Also von daher, das, was ich dort damals am Eingang des Evangeliums in Europa gezeigt hat, das ist etwas, was nicht irgendwie damals einmal stattgefunden hat, sondern das ist etwas, was bis heute in vielen Ländern der Welt stattfindet. Das kann uns zu zwei Konsequenzen des Denkens noch führen. Es kann einmal dazu führen, dass wir immer wieder auch daran denken sollten, für die verfolgten Geschwister zu beten und sie nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das andere, dass wir auch dankbar sind für das, was wir haben an Freiheit, dass wir hier, wo wir sind, frei Gottes Wort sagen können und dass wir unseren Glauben frei leben können. Deswegen auch das Gebet vorhin für die Obrigkeit, etwas ganz Wichtiges, dass wir auch dankbar sind. Wir können sicherlich an unseren Regierenden auch manches kritisieren, aber generell haben wir großen Grund, dankbar zu sein. Und trotzdem auch über dieser Sache das Wort Probleme und Schwierigkeiten zeigen also nicht, dass wir nicht auf dem richtigen Weg sind. Manchmal kann es sein, wenn es ohne Probleme zu glatt läuft, dass wir dann vielleicht manchen aus dem Weg gehen, wozu wir berufen sind. Dann kommt etwas anderes. Sie sitzen jetzt und man könnte sagen, die beiden sind fertig und fangen jetzt an, Klagepsalmen zu singen oder auch ja, sich zu beschweren. Immerhin ziemlich starke Schmerzen, dann sitzt man da völlig eingeengt in völliger Finsternis. Aber was machen sie? Um Mitternacht, so sagt uns der Text, beginnen sie. Und deswegen ist das auch der heutige Predigttext. Wir haben heute den Sonntag Kantate und Kantate heißt singet. Und sie singen tatsächlich in ihrer Situation. Sie hätten von ihrem Wissen her auch viele Klagelieder gehabt. Die Psalmen sind voll mit Klageliedern, die Paulus und Silas auch kannten, hätten sie auch anstimmen können, aber sie stimmen Loblieder an. Und das finde ich etwas ganz Erstaunliches. Das ist etwas, wo ich als Pastor sicherlich auch noch einige Fortschritte machen muss, um dahin zu kommen, in Situationen, in denen es mir nicht gut geht, in Situationen, in denen ich mich eingeengt fühle, vielleicht auch Schmerzen habe, in solchen Situationen Gott zu preisen und ihn zu loben. Ich kenne mich auch als jemand, der dann auch mal ein Klagelied anstimmt. Paulus und Silas haben Gott erfahren. Sie haben ihn schon in vielen Situationen erfahren und sie haben gesehen oder haben im Auge, er wird den Sieg behalten. Letztlich wird er zum Ziel kommen. Martin Luther hat ganz drastische Worte gewählt, wenn es darum ging, um Verfolgung. Damals haben ja die Katholiken die Evangelischen verfolgt, die Evangelischen, die Katholiken, die Calvinisten und so, die haben sich alle gegenseitig verfolgt und umgebracht. Und dann sagt er, ach, wenn sie ein paar Pastoren von uns ersäuft haben, Gott weckt wieder neue auf. Ich denke, das ist keine gute Mentalität, wenn man jetzt so etwas, aber er sagt halt, ersäufen sind ein paar von uns, Gott fördert immer wieder Nachschub, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. So, denke ich, sollten wir nicht denken. Aber trotzdem, Paulus und Silas wissen eins, Gott kommt mit seiner Sache zum Ziel. Sie wissen noch nicht, was in Kürze geschehen soll, wie wir es gehört haben, aber sie wissen, Gott lässt sich nicht gefangen nehmen. Sie kommen ja letztlich von Ostern her. Sie haben gesehen, unser Herr ist gekreuzigt worden. Da dachte man, aus und vorbei. Aber Gottes Sache hat sich damals nicht stoppen lassen und sie wird sich auch jetzt nicht stoppen lassen. Und so beginnen sie einfach zu singen und bekennen die großen Taten Gottes. Das steht da im griechischen Text. Sie singen Hymnen, das heißt, sie singen darüber, was Gott Großes tut und Großes zu tun vermag. Und es steht dann darüber, alle anderen, die waren ja in einem Gefängnis, die dort mitgefangen waren, hörten aufmerksam zu. was dort gesungen wurde. Paulus und Silas lassen sich den Blick weiten und warten nicht erst. Ich denke, wir sind manchmal so geneigt, wenn die Umstände sich ändern, dann sagen wir, prima, jetzt glauben wir auch. Paulus und Silas glauben, obwohl noch gar nichts geschehen ist. Obwohl sie noch völlig im Dunkeln sitzen, bekennen sie sich zu Gott durch den Lobpreis und bekennen sich dazu, er wird letztlich Recht schaffen und er wird letztlich seine Sache zum Ziel führen. Wie wir ja in diesem einen älteren Lied singen, die Sache ist dein Herr Jesu Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil es seine Sache ist. Er führt seine Sache durch alle Nöte und Schwierigkeiten. Und deswegen werden diese beiden Gefangenen trotz aller Schmerzen und trotz der frustrierenden Erfahrungen, die sie gemacht haben, einfach innerlich vom Geist Gottes befähigt zu loben. Und ich denke, das können wir auch nicht anders sehen, als dass Gottes Geist dazu befähigt. Und dann geschieht das Erdbeben, von dem wir gehört haben, plötzlich beginnt alles zu wanken und zu beben. Das, was für ein Erdbeben sicherlich ungewöhnlich ist, dass auch die Ketten abfallen. Also wir sehen hier es nicht von einem ganz gewöhnlichen Erdbeben, das allerdings dort in der Gegend gibt es öfter Erdbeben, aber das scheint ein Erdbeben, was Gott geschickt hat. Gott lässt etwas geschehen, wodurch die beiden befreit werden. Dann kommt diese Szene, wieso Paulus gesehen hat, das wird manchmal diskutiert, dass der Kerkermeister sich töten wollte, obwohl alles dunkel war. Das bleibt im Dunkeln, weil wir ja auch kein Licht darüber haben. Aber es kommt diese Szene, dass Paulus sagt, tu dir nichts an. Der Kerkermeister nach damaligem Recht hätte er die Strafen aller, die inhaftiert waren und entflohen sind, hätte er die Strafen aufgebrummt bekommen. Denn jeder Häftling, der ihm entfloh, für den musste er die Strafe verbüßen. Das war damaliges Recht. Könnte man diskutieren. Nein. Jedenfalls nach damaligem Recht war er wirklich in einer ganz schwierigen Situation. Und jetzt sagt Paulus ihm, tu dir nichts an, komm. Und der Kerkermeister fällt vor ihm nieder und stellt eine Frage. Er fragt dich, was war denn das jetzt? Hat es das Wunder wirklich gegeben? Wie beurteilt ihr das? Sondern er stellt eine einzige Frage. Was kann ich tun, dass ich gerettet werde? Das ist, denke ich, die wichtige Frage, die auch uns nicht erspart bleibt, wenn wir mit Gott in Verbindung sind, wenn wir mit ihm konfrontiert werden. Was möchtest du, dass ich tue? Nicht diskutieren über das Wunder und die Wahrscheinlichkeit oder was da alles passiert ist, sondern er sieht, das hat etwas mit mir zu tun. Und Paulus sagt ihm das Evangelium von Jesus Christus. Dieser Mann, der ihn davor noch eingebuchtet hat und ihm ins innerste Gefängnis, obwohl er war Befehlsempfänger, er musste so handeln, aber der ihn so drangsaliert hatte, diesem Mann begegnet Paulus mit Liebe und öffnet ihm den Weg zum Leben. Und nicht nur ihm, sondern seinem ganzen Haus. Und da können wir vielleicht für uns selber mal sehen, schwere und leidvolle Wege, wie dieser Weg im Gefängnis, den Paulus und Silas durchgehen mussten, haben einen Sinn, wenn sie in Gemeinschaft oder auf dem Weg Gottes erlebt und durchlebt werden. Paulus und Silas hatten viel durchgemacht, Schmerzen, Dunkelheit und doch ziemlich unangenehme Erfahrungen. Und sie haben jetzt gesehen, wir sind hierher geführt worden. Gott hat uns bis zu diesem Punkt gebracht, um einem Mann und seiner Familie das Evangelium zu sagen, den wir sonst nicht erreicht hätten. Ich habe öfter Menschen kennengelernt, die im Krankenhaus waren, also Geschwister aus der Gemeinde, die im Krankenhaus waren und mit verschiedenen Krankheiten und mir dann sagten, ich bin der Überzeugung, Gott hat mich hierher gestellt, um mit diesem oder jenem zu reden. Und ich weiß auch von Freundschaften, die da entstanden sind und von Menschen, die zum Glauben gekommen sind, weil sie einen Bettnachbarn hatte, der mit einer gesundheitlichen Störung im Krankenhaus war. Also diesen Blick zu haben, warum bin ich in meiner Situation? Was hat Gott mit mir vor? Auch im Gefängnis, also ins Gefängnis wollen wir alle nicht und ich hoffe, das bleibt uns allen erspart. Aber was hat Gott mit mir vor, auch in einer schwierigen Situation? Da, wo ich eigentlich überhaupt nicht hin möchte und hingehöre. Was hat er da vor? Erstens wichtig, dass wir nicht aus dem Auge verlieren, auch dann, wenn wir in so einer dunklen Situation sind, dass er da ist und dass er immer noch Herr dieser Situation ist. Und das Zweite, dass wir dann auch vielleicht danach fragen, was möchtest du in dieser Situation? Wir neigen ja manchmal dazu, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, dass wir uns wegwünschen und sagen würden, ich würde dir gerne dienen, so. Und er sagt, jetzt bist du hier. Und dass wir fragen, was möchtest du hier von mir? Paulus und Silas waren ja in ihrer Situation Füße in einem Holzblock gewesen und dann völlig in der innersten Zelle waren sie eigentlich nicht mehr in der Lage, etwas zu bewegen und zu bewirken. Gott musste das Wesentliche tun. Und das ist ja auch bei uns. Wir können gar nicht das Entscheidende tun. Wir können uns auch aus schwierigen Situationen oft gar nicht befreien. Gott muss das tun. Aber dann zu fragen, was hast du mit mir vor? Und nicht dem Kerkermeister zu sagen, du Lümmel, was hast du gemacht? Oder abzuhauen, sondern sich dieser Situation zu stellen. Und Paulus mit Silas gemeinsam, es wird hauptsächlich hier von Paulus in dem Text gesprochen, aber Paulus und Silas werden diesem Mann zum Segen, einem Mann, der sich davor gegen sie gestellt hat. Sie sind nicht nachtragend, sondern sie sind bereit, diesem Menschen zum Segen zu werden, dem, der ihnen davor noch etwas Böses erwiesen hat. Und damit zeigen sie natürlich auch deutlich, dass sie das leben, was sie sagen. Wir können letztlich sagen, in diesem Ereignis, was wir gelesen haben, spiegelt sich so ein Stück weit die Geschichte von Ostern. Es gibt Probleme, es scheint alles am Ende zu sein, nur noch Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit. Und Gott führt die, die auf seinem Wege unterwegs sind, wieder ans Licht. Er zeigt, dass seine Möglichkeiten nie am Ende sind. Nichts und niemand kann ihn und seinen Weg stoppen. Wer sich ihm in den Weg stellt, der wird beiseite geschoben. Gott lässt sich weder von Regierungen, von keinem Menschen lässt er sich aus dem Weg bremsen. Und diejenigen, die sich ihm im Laufe der Geschichte den Weg gestellt haben, die sind alle auf Friedhöfen zu finden. Er lebt. Als Nachklang unserer Geschichte ist, dass Paulus dann später in seinem Brief an die Philipper, es ist dort eine blühende Gemeinde entstanden, und er schreibt im Brief an die Philipper, niemand ist so mit mir verbunden wie ihr. Die Philipper waren die einzige Gemeinde, von der Paulus Gaben entgegengenommen hat, die ihm immer wieder für seinen Lebensunterhalt unterstützt haben. Und er hat zu ihnen gesagt, sie sind seine ganze Freude. Und da können wir vielleicht auch sehen, manches, was vielleicht auch schwierig beginnt, das ist ja wie eine Geburt mit Schmerzen und mit Kümmernissen, das kommt dann doch zu einem guten Ziel. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn alles so beschaulich weitergegangen wäre, ohne diese Probleme. Aber wer mit Gott unterwegs ist, muss auch bereit sein, Schwierigkeiten und Probleme auf sich zu nehmen. Aber wir dürfen sicher sein, er führt uns und seine Sache zum Ziel. Amen. Wir erheben uns zum Gebet.